Okay. Brad Beavers hat mir eigentlich schön den roten Teppich ausgerollt. Er hat euch gezeigt, dass ihr keine Angst haben müsst, davor euch mit der Sünde zu beschäftigen. Und das ist sehr gut, weil das werden wir jetzt etwas vermehrt noch tun, uns mit dem Thema der Sünde beschäftigen, im Zusammenhang mit Seelsorge. Ich möchte eigentlich heute in diesem Referat eine Frage beantworten. Und die Frage ist diese: Warum sollen wir uns denn so viel mit der Sünde beschäftigen? Warum sollen wir so oft so viel von der Sünde reden? Ist Sünde nicht ein Thema, das wir als Christen hinter uns lassen können? Menschen kommen mit großen Nöten, vertrauen sich dir an, suchen Rat, suchen Seelsorge. Ist es da nicht grausam, jetzt mit ihnen über ihre Sünde zu sprechen? Sie leiden doch genug unter ihrer Schwachheit. Sie leiden genug unter dem, was sie plagt und hinunterdrückt. Zum Beispiel eine Frau bittet dich um Rat. Sie wacht ständig in der Nacht auf, hat Angstzustände, Angstattacken. Sie kann nicht mehr einschlafen. Sie probiert es mit Beten, aber es hilft nicht. Sie ist verzweifelt. Und weil sie nicht schlafen kann, ist sie am Tag auch fix und fertig. Und sie schafft immer weniger, die Herausforderungen des Alltags, kann diese nicht mehr bewältigen und leidet auch tagsüber dann unter diesen Angstattacken immer mehr. Ein Familienvater kämpft als Christ allein in der Familie, ist der Einzige, der glaubt, seine Frau will nichts vom Glauben wissen und führt sogar ein liederliches Leben. Er dagegen bemüht sich, seine Kinder zu Jesus zu führen. Er setzt sich in der Gemeinde ein. Und jetzt bekommt er einen Anruf von der Polizei. Sein Sohn ist wegen einem Einbruch verhaftet worden. Dieser Vater ist am Ende seiner Kraft. Er kann nicht mehr. Das sind wirkliche Beispiele. Willst du jetzt diesen Menschen helfen, indem du anfängst, mit ihnen über ihre Sünde zu reden? Brauchen sie nicht viel mehr Verständnis und Trost, dann guten Rat, wie sie ihre Angst, ihren Schmerz, ihre quälenden Selbstzweifel loswerden können? Die Antwort ist nicht entweder oder, sondern zweimal ja. Vergleichen wir die Situationen am besten mit Patienten, die zum Arzt kommen. Ein schlechter Seelsorger oder Seelsorgerin ist vergleichbar mit einem Arzt, der den Patienten, der über Schmerzen hier und dort klagt, einfach Morphium gibt. Das Morphium nimmt den Schmerz und verursacht ein euphorisches Gefühl. Aber die Krankheit wird nicht erkannt und nicht geheilt, sondern sie wird immer schlimmer. Ein guter Seelsorger oder Seelsorgerin ist mit einem guten Arzt zu vergleichen, ist wie ein guter Arzt, der erst eine differenzierte Diagnose stellt von der Krankheit, die eben diese Schmerzen verursacht. Der Arzt kennt sich aus mit Krankheiten. Er kennt sich gut aus in allen grausigen Details dieser Krankheiten. Je besser er nicht nur die Anatomie, also die Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers und der Organe kennt, sondern auch die Pathologie, das ist die Lehre von den Krankheiten, studiert hat, desto besser wird er Diagnosen stellen können. Wenn er dem Patienten wirklich helfen will, dann muss er ihm möglichst genau mitteilen, was seine Krankheit ist. Er muss die unangenehmen Dinge sagen, damit der Patient sich darauf einstellen kann und sich dann hilfreich auf die Therapie einlassen kann. Der christliche Seelsorger, das ist der Seelenarzt, der studiert die geistliche Anatomie und die geistliche Pathologie in der Bibel. Hier findet er das, was der Schöpfer des Menschen über die wahre Beschaffenheit seiner Geschöpfe sagt. Wenn er das gewissenhaft tut, dann wird es ihm oft unangenehm werden, wenn er diese Details über den Menschen gewissenhaft studiert, dann wird es ihm oft sehr unangenehm werden. Es wird ihm gehen, wie es den Medizinstudenten im Keller des Spitals geht, da wo eben die Pathologie ist, da wo die Leichen seziert werden. Da bekommt er allerhand Grausiges zu sehen. Ich weiß nicht, ob es unter euch Leute gibt, die im medizinischen Bereich zu tun haben oder zu tun gehabt haben und schon einmal da waren in der Pathologie. Da gibt es nichts so Schönes zu sehen. Aber wir wissen, dass die Erkenntnis der Medizin hauptsächlich aus diesen Räumen kommt, wo die Leichen seziert werden. Die Erkenntnisse über die Krankheiten des Menschen, die kommen hauptsächlich aus diesen Pathologieräumen, wo die Leichen seziert werden, wo man das Grausige sich anschaut und betrachtet, was es da alles gibt und wie das die Organe verändert hat und so weiter. Das muss der Student der Medizin muss das kennen. Und dieser Vortrag, und ich denke, der nächste morgen früh oder vielleicht noch mehrere, sind etwas wie die Pathologieabteilung da im Keller vom Spital. Wir studieren miteinander die zersetzende Krankheit der Sünde. Heute Abend und morgen wahrscheinlich auch noch. Und dabei gibt es einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied gegenüber der Medizin, dem Medizinstudium. Auch wenn wir uns zu den Ärzten zählen, als solche, die seelsorgerlich tätig sind oder es sein wollen in Zukunft, sind wir gleichzeitig immer auch Patienten. Wenn wir uns diese Dinge anschauen, darf uns das bewusst sein. Wir sind nicht nur die Ärzte, die jetzt da drangehen, sondern wir sind gleichzeitig auch immer Patienten. Wir waren von der gleichen Krankheit befallen und kämpfen noch mit den gleichen Nachwirkungen dieser Krankheit wie unsere Patienten. Und das ist aus zwei Gründen hilfreich. Erstens kann ein Arzt, der die bestimmte Krankheit selber hat, nicht nur mit theoretischem Wissen helfen, das er gelernt hat in den Medizinbüchern, sondern auch aus seiner eigenen Erfahrung. Und zweitens hilft das, was er für seine Patienten erkannt hat, womit er ihnen Rat gibt, das hilft gleichzeitig auch ihm selber. Was ist nun die Wahrheit über die Sünde des Menschen, die wir kennen müssen, um seelisch Leidenden zu helfen? Was ist diese eigentlich schlimme Wahrheit? Es ist die Wahrheit, die jedem Menschen hilft, geistlich gesund zu werden. Auch wenn er nicht ein, in Anführungszeichen, Seelsorgefall ist. Diese Wahrheit heißt, und das habe ich jetzt in kompakter Form zusammengefasst, diese Wahrheit, Brad hat schon etwas ausführlicher darüber auch gesprochen, diese Wahrheit heißt: Jeder Mensch ist von Natur aus unter die Sünde versklavt. Er kann befreit, das heißt gerettet werden, wenn er an dem erlösenden Handeln Gottes in Christus Anteil bekommt. Und von diesem Moment an, wo das in seinem Leben Wirklichkeit wird, beginnt das rettende Wirken Gottes in seinem Leben Gestalt zu gewinnen. Das müsst ihr nicht auswendig lernen, das gibt es dann auch als Datei zu haben. Ich möchte da auch etwas ausführlicher jetzt darauf eingehen. In dieser Definition haben wir zwei Begriffe, die in der christlichen Insidersprache sehr oft vorkommen, aber selten wirklich gut verstanden werden. Zwei Begriffe, die wir oft brauchen, aber die Frage ist, verstehen wir sie wirklich, was sie sagen? Es sind die Begriffe Rettung und Sünde. Diese Begriffe gehören natürlich zusammen und wir wollen sie etwas genauer anschauen. Es ist grundlegend wichtig für die christliche Seelsorge, dass wir eine umfassende Kenntnis haben von dem, was Rettung ist und was Sünde ist, was uns Gottes Wort darüber sagt. Erst die Rettung. Eine Weise, wie Leute oft sagen, dass sie Christen sind oder Christen wurden, ist, dass sie sagen, ich bin gerettet. Vielleicht wäre es gut, wenn wir das hören von jemandem, dass wir fragen, wovon bist du denn gerettet? Hast du dir das schon mal überlegt, was das heißt, als Christ gerettet zu sein? Wovon bist du gerettet? Vielleicht von den unangenehmen Folgen deines bisherigen sündigen Lebenswandels? Vor der schlimmen Aussicht, in die Hölle geworfen zu werden? Ich sehe in der Bibel vor allem zwei Aspekte der Rettung. Und da kommt ein Fremdwort hinein, aber ich werde das erklären, keine Angst. Der eine Aspekt der Rettung ist der sogenannte forensische Aspekt. Forensisch, das heißt, es hat mit dem Recht zu tun. Das kommt aus dem römischen Recht. Das Forum ist da, wo Recht gesprochen wurde. Wenn man heute von forensisch redet, dann heißt das nach dem Recht. Also es gibt den forensischen Aspekt der Rettung, das heißt der rechtliche Aspekt der Rettung. Und den anderen Aspekt, den könnten wir den reinigenden oder vielleicht etwas vorsichtig den therapeutischen Aspekt der Rettung nennen. Aber therapeutisch gebrauche ich sehr vorsichtig, ich sage lieber den reinigenden Aspekt der Rettung. Und beide diese Aspekte geben eine Teilantwort auf die Frage, wovor oder wovon wir gerettet werden müssen. Die forensische Rettung, also der forensische, der rechtliche Aspekt der Rettung meint die Rettung vor dem gerechten Zorn Gottes, des obersten Richters im Universum. Unter diesem Gesichtspunkt tritt der Vergleich jetzt mit der Medizin, den wir vorher gemacht haben, etwas zurück und ins Zentrum rückt eine rechtliche Betrachtungsweise der Sünde. Also nicht die Sünde so als Krankheit, unter der man leidet, sondern es geht hier jetzt um etwas Rechtliches. Und das ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir das verstehen. Wo wir vorhin den Vergleich mit der Krankheit oder der Diagnose und Heilung gemacht haben, da ging es mehr um den zweiten Aspekt der Rettung, den reinigenden Aspekt, den wir heute auch noch anschauen werden. Wenn wir aber nicht genauso gründlich die rechtliche Seite der Rettung studieren, dann bekommen wir vielleicht zu sehr das Bild von der Sünde als einer Krankheit und von dem Sünder als von einem Opfer, der etwas unterworfen ist als Opfer, das eben, wo eben etwas mit ihm einfach passiert, da kann er nichts machen. Das stimmt schon auch, das ist auch da, aber das dürfte man nicht zu stark betonen. Da kommen wir auch noch drauf. Wenn die Bibel sagt, dass wir auf diese forensische, auf diese rechtliche Weise gerettet werden müssen, dann sagt sie, wir Menschen haben aufgrund der Sünde ein rechtliches Problem mit Gott. Wir stehen unter Anklage, wobei das Urteil bereits feststeht. Es ist die Todesstrafe wegen kosmischem Hochverrat. Forensische Rettung heißt hier, von diesem Gericht freigesprochen zu werden, vom obersten Gericht im Universum freigesprochen zu werden. Und zwar trotz erwiesener Schuld gerecht gesprochen zu werden. Wir können das nicht genug betonen. Trotz erwiesener Schuld gerecht gesprochen zu werden. Über die Notwendigkeit dieser Art von Rettung werden wir gleich vertieft auch nachdenken. Und mein Bruder wird, wenn ich richtig informiert bin, dann morgen den reinigenden Aspekt der Rettung genauer beleuchten. Aber einfach der Vollständigkeit halber möchte ich das auch kurz noch anschneiden. Reinigende Rettung. Wenn jemand forensisch, also rechtlich gerettet ist, dann ist noch nicht das ganze Problem der Sünde in seinem Leben beseitigt. Er ist von den rechtlichen Konsequenzen der Sünde freigesprochen. Er ist im Frieden mit dem Richter und Gesetzgeber und wird von ihm angesehen, als hätte er nie ein Gesetz übertreten. Er ist in der Weise freigesprochen, dass er nie mehr belangt wird für das, was er getan hat, obwohl er eigentlich nicht zu Recht freigesprochen ist. Zu Recht wäre er verurteilt. Aber er ist freigesprochen und ist im Frieden mit dem Richter und Gesetzgeber. Aber die Neigung, das Gesetz zu übertreten, die ist ihm noch nicht weggenommen. Der reinigende Aspekt der Rettung, der nun einsetzt, ist die Reinigung von dieser sündhaften Neigung. Also diesen Prozess nennen wir auch Heiligung. Und die Heiligung ist etwas, das das ganze Leben dann andauern muss. Und diese Art Rettung ist eigentlich eine fortwährende Rettung von der Sünde. Oder? Das geht immer weiter, werden immer weiter, immer wieder gerettet von der Sünde und von ihren Auswirkungen. Aber wie gesagt, darüber hören wir morgen mehr. Bevor wir nun ausführlicher mit dem Thema Rettung uns auseinandersetzen, sollten wir besser erst wissen, wovon wir überhaupt gerettet wurden. Es macht erst Sinn, sich über Möglichkeiten der Heilung und Therapie Gedanken zu machen, wenn man weiß, was überhaupt geheilt werden muss. Erst muss man die Krankheit kennen, bevor man sich über Heilung und Therapie Gedanken machen kann. Anders ausgedrückt, ein Mensch wird keine Rettung suchen, wenn er nicht verstanden hat, was Sünde ist. Ein Mensch wird keine Rettung suchen, wenn er nicht verstanden hat, was Sünde ist. Ein Mensch wird vielleicht im christlichen Glauben alles Mögliche suchen. Erhebende spirituelle Gefühle, Hilfe in alltäglichen Problemen, Anleitung, ein netterer Mensch zu werden, Hilfe im Umgang mit dem schwierigen Nachbarn oder Ehemann oder Ehefrau und so weiter. Aber er wird keine Rettung suchen, solange er nicht verstanden hat, welch verheerende Katastrophe die Sünde in seinem Leben angerichtet hat und noch anrichtet. Dasselbe Problem besteht in der Seelsorge. Da kommt das dann zum Ausdruck. Der Seelsorger und der Ratsuchende werden in der seelsorgerlichen Beratung das Falsche suchen, wenn sie nicht die Bösartigkeit und die katastrophale Auswirkung der Sünde verstehen. Sie werden denken, die Seelsorge ist dazu da, dass ich mit Gottes Hilfe einen Ausweg aus der Krise finde. Es gehe darum, dass die Angstzustände aufhören, dass ich mein Leben so in den Griff bekomme, dass es mir keine unangenehmen Empfindungen mehr verursacht und so weiter. Darum geht es aber nicht. Das kommt dann auch hinten dran. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass wir von der Macht der Sünde befreit, gerettet werden. Dass die Sünde in uns und mit uns nicht weiter das tun kann, was sie bisher angerichtet hat. Was ist die Sünde und was hat sie angerichtet? Ich möchte folgende Definition geben von der Sünde. Sünde ist die Weigerung und die Unfähigkeit, sein Leben im Gehorsam gegen Gott und zu seiner Ehre zu leben. Sünde ist die Weigerung und die Unfähigkeit, sein Leben im Gehorsam gegen Gott und zu seiner Ehre zu leben. Wir lesen im Neuen Testament, der Vers ist sicher allen bekannt. Römer 3, 23. Alle sind Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir hören das oft in einem oberflächlichen Bekenntnis. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere Fehler. Wir können nicht anders. Und so wird die Aussage zu einer Art Entschuldigung. So als müsste deshalb Gott beide Augen zudrücken, weil wir ja alle Sünder sind und nicht anders können. So meint die Bibel das aber nicht an dieser Stelle. Die Sünde ist nicht einfach eine mangelnde Fähigkeit, so dass ich sagen kann, ich würde ja wollen, wenn ich nur könnte. Nein, die Sünde ist die bösartige Weigerung, Gott zu gehorchen. Das müssen wir im ganzen Ernst verstehen. Die Sünde ist die bösartige Weigerung, Gott zu gehorchen. Und wir sehen diese Haltung schon in der ersten Sünde des ersten Menschen. Und das wird vererbt. Gott zeigte ihm alle Liebe und Fürsorge. Aber der Mensch wollte sich dieser Fürsorge nicht anvertrauen und nicht unterordnen. Ich will selber Gott sein. Ich will keinen Gott über mir haben. Ich will mein eigener Herr sein. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Ich will selber entscheiden, was gut und böse ist. Das ist die erste Sünde, die Ursünde und die eigentliche Sünde. Und seit dieser ersten Sünde ist diese böse Haltung im Menschen drin, in jedem Menschen drin. Und das sagt Gott dann auch über den Menschen vor, direkt vor und direkt nach der Flut. Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und diese traurige Tatsache finden wir in der ganzen Geschichte der Menschheit immer und immer wieder beschrieben und wiederholt. Ich meine hier jetzt nicht die schlimmen Zustände auf dieser Welt, wie Kriege, Mord und all das Unrecht, das die Menschen einander antun. Das alles ist lediglich eine Auswirkung der sündigen Natur des Menschen und der sündigen Grundhaltung des Menschen. Das Problem sitzt viel tiefer als im äußerlichen Verhalten. oh, jetzt habe ich etwas Dummes gemacht, aber eigentlich bin ich nicht so. Das Böse und das Schlimme an der menschlichen Sünde ist die Auflehnung gegen den Schöpfer, der seine Geschöpfe über alles liebt. Das ist die eigentliche Sünde, die Auflehnung, die Rebellion gegen den Schöpfer. Im Psalm 2 zum Beispiel wird das so beschrieben, Psalm 2, Vers 2 bis 3, es treten auf, Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Mensch verwirft Gottes liebende Führung und bezeichnet sie als Bande und Stricke, Hindernisse, um sich entfalten zu können, wird Gottes Führung bezeichnet. Gott engt uns bloß ein, sagen sie. Der Mensch hasst Gott von Natur aus. Und diesen Hass hat er geerbt von seinem Vorfahren und vererbt ihn ständig weiter. Und zu dieser bösen Haltung und zu diesem Hass gehört dazu, dass sie ihn sogar leugnen, abstreiten. Die Menschen würden vielleicht bereitwillig zugeben, dass sie ab und zu einem Menschen Unrecht tun, aber gegen Gott haben sie nichts. Und damit lügen sie. Damit sagen sie, Gottes Wort sagt nicht die Wahrheit. Gott lügt in seinem Wort, weil Gott sagt, dass der Mensch ihn hasst. Die Bibel sagt, dass die Grundeinstellung des Menschen Feindschaft gegen Gott ist. Römer 8, Vers 7, denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das ist die Natur des Menschen, Feindschaft gegen Gott. Oder im Römer 5, Vers 10, wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Also bevor wir versöhnt wurden mit Gott, waren wir seine Feinde. Wir haben ihn gehasst. Oder Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und die Grundeinstellung, die Haltung, mit der man in der Welt Freunde hat, das heißt, mit der man nicht anstößt in der Welt, diese Haltung ist Feindschaft gegen Gott, Hass Gottes. Und das lehrt die Bibel ganz eindeutig. Wer das abstreitet, sagt, dass die Bibel nicht wahr ist, also dass Gott lügt. Ich hatte weiter oben Römer 3, Vers 23 zitiert, alle sind Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und mit diesem Satz fasst Paulus zusammen, was er zuvor über alle Menschen zusammengetragen hat. Bis dahin, in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, trägt er die Wahrheit über alle Menschen zusammen. Er nennt alle, er zählt sie einzeln auf, die Juden und auch die Heiden, oder die Heiden und aber auch die frommen Juden. Alle sind Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Er nimmt sich fast drei Kapitel lang Zeit, über die Verdorbenheit und die Boshaftigkeit aller Menschen zu schreiben, das zu belegen, um zu zeigen, wie sehr wir Rettung nötig haben. Und am Anfang des Briefes, im ersten Kapitel, gibt er den Grund an, warum die Menschen so sind, welche Haltung dem vorausgeht, was wir dann als Resultat sehen. Da sagt er, aber nicht etwa, dass wir halt so sind, weil wir das geerbt haben und nicht anders können, sondern er zeigt, dass wir bewusst und aktiv Gott aus unserem Leben herauszuhalten versuchen. Römer 1, 18 bis 20, da schreibt er, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken. weil wir das von Gott Erkennbare, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Der Mensch unterdrückt die Wahrheit, dass es einen Schöpfer gibt, dem wir verantwortlich sind, den wir lieben und dem wir dankbar sein sollen. Das heißt es da. Der Mensch erkennt das, aber er unterdrückt die Wahrheit. Er will Gott nicht dankbar sein und er will Gott nicht lieben. Einige Verse weiter zählt Paulus dann auf, was das Resultat dieser Haltung gegenüber Gott ist. Römer 1, 24. Darum hat Gott sie dahingegeben. Er hat seinen schützenden Einfluss zurückgenommen und hat sie losgelassen. Er hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit. Und dann geht's umso schlimmer los. Die Menschen werden von Gott losgelassen und ihren bösen Begierden überlassen. Und sie können nicht mehr anders, als das zu tun, was verkehrt ist. Sie wollten sich von Gott befreien, um das tun zu können, was sie wollen. Das ist die Grundhaltung. Nun müssen sie es tun. Sie sind unter die Sünde geknechtet, versklavt. Was für viele als eine Befreiung ausgegeben wird, ist in Wirklichkeit eine Knechtschaft. Sie wollen frei sein von der Herrschaft Gottes und jetzt sind sie eigentlich geknechtet unter das, was nicht unter der Herrschaft Gottes ist. Unter anderem zählt Paulus die männliche und weibliche Homosexualität auf als Resultat von dieser Haltung, von diesem Dahingegebensein. Und heute meint man, das sei eine Befreiung, dass die Leute das frei ausleben dürfen. Man kämpft dafür, dass niemand mehr diskriminiert wird, weil er so ist, das frei ausleben darf und niemand darf etwas dagegen sagen. Und man denkt, das ist eine Befreiung, wenn endlich alle diese Diskriminierungen und diese Verurteilungen weg sind, dann sind wir frei und da können wir so leben, wie wir wollen. Aber sie merken nicht, es ist in Wirklichkeit eine Versklavung unter die falsche Begehrlichkeit. Aber nicht nur die Homosexualität ist das Resultat der Feindschaft gegen Gott. Das wird so hervorgehoben. Er spricht auch etwas länger über diese Sünden. Aber nachher zählt er viele Dinge auf, die wir so nie an den Pranger stellen, die täglich vorkommen. Da im Vers 28, Römer 1, 28 bis 32, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Habt ihr euch gefunden da? Ich ja. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Das ist die katastrophale Hypothek, mit der jeder Mensch ins Leben startet. Der Römerbrief ist nicht der einzige Brief von Paulus, wo er dies alles beschreibt. Auch im übrigen Neuen Testament finden wir überall diese Aussagen. Und das Alte Testament ist die Illustration dazu. Sie zeigt uns das sehr bildhaft und sehr illuster. Es gibt ja, glaube ich, ein Gebäude, das heißt Illuster, gell? Das Zeugnis der Bibel ist überwältigend. Es ist schmerzhaft, aber wir können es nicht wegdiskutieren. Der Mensch ist ein durch und durch verdorbenes Wesen. Er ist unter die Sünde versklavt. Seine Natur ist von der Sünde durchdrungen. Das heißt, er hat eine innere Grundhaltung, die Gott widersteht. Und von dieser Grundhaltung ist er gefangen. Und diese Haltung verteidigt er noch, indem er versucht, die Wahrheit zu unterdrücken oder umzudeuten. Und so verstärkt er die falsche Ausrichtung immer noch mehr und fordert immer mehr Gottes Zorn heraus. In Römer 2, Vers 5 schreibt Paulus dann: Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, also du weigerst dich, umzukehren von dem, dadurch aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das gerechte Gericht Gottes, das aus dem gerechten Urteil über diese Haltung ihm und seinen Geboten gegenüber kommt, müsste jeden Sünder treffen, wenn Gott nicht auch Gnade zeigen würde. Wir haben weiter oben über die gnädige Rettung Gottes nachgedacht. Wer erkennt, und auch diese Erkenntnis wird durch Gottes Gnade geschenkt, wer erkennt, dass er ein solch durchtriebener Sünder ist, der kann erst sehen, dass er Rettung braucht. Vorher meint er etwas anderes, das er braucht. Wenn er erkennen kann, wer er ist vor Gott, dann erkennt er, welche Art von Rettung das er auch braucht. Und wem Gott diese Erkenntnis schenkt, den rettet er auch. Wem Gott diese Erkenntnis über seine Sündhaftigkeit, über seine Bosheit schenkt, den rettet er auch. Er führt ihn zu Christus. Und Christus sagt: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und diese Rettung, die forensische Rettung, also noch einmal die Erinnerung, das hat mit dem Recht zu tun, also die Rechtsprechung, diese forensische Rettung, die rechtliche Rettung ist dann, wie wir das auch schon angedacht haben, der erste Schritt. Es ist der erste Schritt, wenn jemand in der Weise gerettet ist, dass er von Gott Vergebung für seine sündige Haltung und für sein sündiges Leben zugesprochen bekam. Wenn jemand so gerettet wurde, dann hat er erst einen Anfang erlebt. Es beginnt dann die reinigende Rettung. Die noch verbliebene Sünde in seinem Leben wird abgetötet durch das Wirken des Heiligen Geistes, das Wort Gottes und mit der Hilfe von biblischen Seelsorgern und Glaubensgeschwistern. Wir dürfen nicht unterschätzen, was diese noch verbleibende Sünde, manche Theologen nennen sie auch die innewohnende Sünde, was diese verbleibende Sünde noch anrichten kann im Leben eines Christen. Das ist sehr wichtig für die Begründung der christlichen Seelsorge, dass wir das verstehen. Ich möchte nur ganz kurz noch anschneiden, da der nächste Vortrag dann mehr davon handeln wird. Diese verbleibende Sünde ist sehr, sehr widerspenstig und hartnäckig und langlebig. Sie ist fast wie ein Lebewesen. Im Neuen Testament wird manchmal die Sünde auch fast so personenhaft beschrieben, wie ein Lebewesen, das sich wehrt, abgetötet zu werden. falsche Sichtweisen von Gott, sündige Denkmuster, falsche Erkenntnis von Gott, sündige Gewohnheiten, die wir noch nicht abgelegt haben und so weiter, hindern das geistliche Wachstum. Das ist diese noch verbleibende, innewohnende Sünde, von der wir auch dann gerettet werden müssen. Wir verstricken uns in diese falschen, sündigen Denk- und Verhaltensmuster und kommen deshalb in geistlich verfahrene Situationen. Das, was uns von Gott so entfremdet hat und was uns verurteilt hat, das ist nach der Rettung immer noch da. Das wirkt nach in unserem Leben. Und das bewirkt, dass wir in geistliche verfahrenen Situationen immer wieder hineinkommen. Und dadurch entsteht auch seelisches Leiden, seelische Probleme. Und deshalb sind seelische Probleme immer geistliche Probleme. Brad hat das vorher schon beantwortet. Die Frage, ist die Sünde denn an allem schuld oder ist immer die Sünde schuld? Eigentlich ja. Seelische oder psychische Probleme, das sind immer geistliche Probleme. Die haben damit zu tun, dass wir diese sündigen Denk- und Verhaltensmuster nicht wegbringen. Und die bringen uns in die Probleme und in die geistlich verfahrenen Situationen und Denkweisen und in Empfindungen hinein. Unser Problem ist, dass wir mit gegebenen Situationen und Schwierigkeiten nicht nach Gottes Weise und zu seiner Ehre umgehen können. Und darum leiden wir auch seelisch. Und darum brauchen wir Seelsorge als biblische Beratung. Beratung aus der Bibel. Solche Seelsorge. Und diese biblische Beratung ist dann nichts anderes, als dass wir mit Hilfe der Bibel gemeinsam forschen, wo die Sünde Hindernisse in der Heiligung bewirkt. Abschließend, also ich mache es nicht wie der Paulus, der sagt abschließend und dann ist der Brief erst halb fertig. Ich komme wirklich zum Schluss jetzt. Möchte ich noch einmal zum Bild des Arztes und der Medizin zurückkehren. Als christliche Seelsorger sind wir Seelenärzte. Und als Ärzte müssen wir nicht nur die Anatomie des Menschen gut kennen, als geistliche Ärzte die geistliche Anatomie, wir müssen sie kennen, sondern wir müssen auch die Pathologie, die Lehre von der Krankheit kennen. Und wir dürfen uns nicht scheuen, uns mit der Sünde zu befassen, sie anzusehen und das Schreckliche auch zu erfassen. Und wir müssen bereit sein, die Dinge beim Namen zu nennen, das heißt Sünde auch Sünde zu nennen. Wir helfen den Patienten nicht, wenn wir seine Krankheit verharmlosen. Stellt euch einen Arzt vor, der zu einem krebskranken Patienten sagt, dieser hätte keinen Grund zur Beunruhigung, er solle einfach seinen Körper lieb haben, und dann geht das ungute Gefühl wieder weg. Eine solche Beratung wäre keine Nächstenliebe, sondern getarnter Hass. Manchmal wird es als lieblos bezeichnet, wenn man im Zusammenhang von sogenannten psychischen Problemen von Sünde redet. Aber das ist nicht lieblos. Es ist vielmehr lieblos, wenn man dem seelisch Leidenden nicht die rettende Wahrheit sagt. Es gibt gar keine größere Liebe, als wenn man seinem Mitmenschen die unbequeme Wahrheit sagt, damit er durch sie von etwas befreit werden kann, das ihn in seinem geistlichen Wandel hindert. Und somit möchte ich abschließend, ganz abschließend, am Schluss noch eine Definition geben von christlicher, biblischer Seelsorge. Biblische Seelsorge ist die liebende Beratung aus dem Wort Gottes, die dem Gegenüber hilft, die Sünde und ihre Auswirkungen in seinem Leben zu überwinden und zu Gottes Ehre zu leben. ich sage das noch einmal, biblische Seelsorge ist die liebende Beratung aus dem Wort Gottes, die dem Gegenüber hilft, die Sünde und ihre Auswirkungen in seinem Leben zu überwinden und zu Gottes Ehre zu leben. Amen.